mir sicher, keine und keiner von uns wird auf dem Sterbebett sagen, ach, hätte ich doch bloß nur mehr gearbeitet.
Hi und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Ich bin Marilena und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Leute, ich arbeite ja seit 3 Wochen. Wir haben jetzt 18.41 Uhr. Ich habe das Haus um 37 Uhr verlassen. Ich bin jetzt gerade kurz vor meiner Haustür. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das Leben ist. Ich muss auf jeden Fall meine Stunde reduzieren. 100% geht gar nicht.
Das ist Julian Kamps. Er ist Influencer und bekannt geworden durch Germany's Next Topmodel. Er arbeitet eben auch seit einer gewissen Zeit im Marketing Vollzeit. Und ja, man kann jetzt darüber lachen und sagen, willkommen im Erwachsenenleben oder oh mein Gott, was ist das denn für privilegiertes Gejammer? Aber ich dachte mir, vielleicht lohnt es sich auch, kurz mal nicht über ihn zu reden, sondern über die Frage, die auch darin steckt. Nämlich, nicht ist 9 to 5 zu viel, sondern wem gehört überhaupt unsere Zeit?
Insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht hoch genug. Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Das war unser Bundeskanzler vor ein paar Wochen auf dem CSU-Neujahrsempfang. Und ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. So ist das eben, wenn man Teilzeit-Podcasterin ist, so wie ich. Aber ja, vielleicht habt ihr auch diese Lifestyle-Teilzeit-Debatte verfolgt. Es geht dabei um den Antrag, kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit. Der kommt vom Wirtschaftsflügel der CDU-CSU. Beziehungsweise so hieß er mal, muss ich dazu sagen, weil mittlerweile ist der Begriff Lifestyle vor dem Teilzeit gestrichen worden. Und zwar geht es dabei darum, dass laut diesem Antrag rund 25% der Beschäftigten, die in Teilzeit arbeiten, das aus sogenannten Lifestyle-Gründen tun. Und das geht eben laut dem Wirtschaftsflügel der CDU so mal gar nicht. Weil wenn man in Teilzeit arbeitet, dann braucht man dafür sogenannte gute Gründe, wie zum Beispiel Kindererziehung oder eben auch die Pflege oder Weiterbildung. Alles andere, das sei eben Luxus und der würde eben von der Gemeinschaft nicht finanziert werden. Und darüber wird jetzt natürlich wahnsinnig viel diskutiert. Aber mir hat ein Aspekt in dieser Debatte gefehlt. Ich frage mich nämlich, warum wird freie Zeit überhaupt moralisiert?
Schockiert der Begriff leider gar nicht. Ich finde ihn menschenverachtend und realitätsfern, aber dass Merz und Leute aus der Union den benutzen, schockiert mich leider nicht. Für mich zeigt das, wie wenig Ahnung viele Menschen in der Union vom Leben vieler Menschen in Deutschland haben. Und ganz wichtig finde ich aber auch, dass es total okay ist, weniger als Vollzeit zu arbeiten, egal aus welchen Gründen und vielleicht auch, weil man einfach Zeit haben möchte für ein Hobby oder ein Ehrenamt oder die eigenen FreundInnen oder die mentale Gesundheit, weil man irgendwie gemerkt hat, 40 Stunden Arbeit, was bleibt dann eigentlich noch vom Leben?
Das ist Mareike Kaiser. Vielleicht kennt ihr sie, sie ist Journalistin und Autorin und sie schreibt ganz viele kluge Dinge über Machtverhältnisse, Arbeit und Feminismus. Und ich muss sagen, ich kann sie verstehen. Mich hat der Begriff an sich auch nicht wirklich überrascht und trotzdem habe ich sehr, sehr viel über ihn nachgedacht. Weil Lifestyle klingt für mich jetzt erstmal nach Avocado-Toast, Pilates und Selbstoptimierung. Dabei bedeutet Lifestyle, also Lebensstil, ja eigentlich erstmal was ganz Banales. Nämlich, wie wir unser Leben gestalten. Welche Werte wir haben, wie wir aufgewachsen sind, welche Bedürfnisse wir haben und natürlich auch welche Ressourcen. Aber in der Kombination Lifestyle-Teilzeit, by the way, furchtbar auszusprechen, da kippt das Wort. Weil Teilzeit dann plötzlich so ein bisschen wie so eine reine Laune erscheint, als eine egoistische Entscheidung, die wir treffen und eben nicht mehr als Reaktion auf zum Beispiel Care-Arbeit, Erschöpfung, Gesundheit, fehlende Betreuung. Und genau deshalb glaube ich, dass dieser Begriff auch so wahnsinnig gut funktioniert, weil er die Debatte nämlich verschiebt, weg von Strukturen und Rechten hin zu angeblich individuellen Vorlieben und er macht daraus eine moralische Frage. Weil wenn Merz sagt, Work-Life-Balance gefährde den Wohlstand, dann wird persönliche Lebensgestaltung plötzlich zu einer nationalen Bedrohung. Das heißt, hier geht es nicht wirklich um Teilzeit. Es geht um die Frage, wessen Zeit gilt als wertvoll und wessen nicht. Ich habe jetzt ein kleines Quiz für euch. Und zwar, ratet mal, wie viel Geld jedes Jahr vererbt wird. Nur in Deutschland. Rund 400 Milliarden Euro. Ich wusste das ehrlich gesagt vorher auch nicht. Ich wusste nur, es ist viel. Und laut Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaft leben über 800.000 Menschen allein in Deutschland vollständig von Kapitalerträgen oder Erbschaften. Also ohne Erwerbstätigkeit. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit denen? Einerseits wird Lifestyle mit Faulheit gleichgesetzt, während massive Ungleichheit, also Vermögenskonzentration, Steuerprivilegien, als Ergebnis von Leistung gefeiert wird. Das heißt, Merz Appell richtet sich an die Disziplin von uns Lohnabhängigen. Erbschaften, ja, die bleiben aber einfach außen vor. Und da frage ich mich schon, wäre eine höhere Erbschafts- und Vermögenssteuer nicht der deutlich effektivere Hebel, um Wohlstand zu sichern? Für mich ist die Frage daher nicht, ob Lifestyle-Teilzeit moralisch fragwürdig ist, sondern ob eine Gesellschaft, die uns mehr freie Zeit erlaubt, nicht genau das ist, was Wohlstand eigentlich verspricht.
Wir müssen ja nicht fragen, was ist der Anteil aller Beschäftigten, die Teilzeit arbeiten, sondern die viel relevantere Frage für uns als Gesellschaft und für die Wirtschaft ist, wie viele Menschen arbeiten wie viele Arbeitsstunden pro Jahr? Und Fakt ist, in den letzten Jahren wurden mehr Arbeitsstunden pro Jahr geleistet als jemals zuvor in den letzten 80 Jahren, weil eben so viel mehr vor allem Frauen mittlerweile arbeiten, zum größten Teil in Teilzeit.
Das hat der Ökonom Marcel Fratscher im Interview mit Anne Will gesagt in ihrem Podcast. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn ihr diese ganze Debatte nochmal weiterverfolgen wollt. Natürlich nur, sofern ihr Zeit habt. Und Marcel Fratscher hat außerdem recht. Es arbeiten aktuell wirklich so viele Menschen wie noch nie. Und das liegt eben auch oder vor allem daran, dass immer mehr Frauen arbeiten. Und das wiederum ist eben auch einer der Gründe, warum die Teilzeitquote gestiegen ist. Denn Teilzeit ist besonders verbreitet in Branchen wie Pflege und Erziehung, also frauenlastigen Branchen. Und ich wusste das tatsächlich vorher auch nicht, vielleicht wusstet ihr das, dass fast jede zweite Frau in Teilzeit arbeitet, während es bei den Männern nur rund 12% sind, also deutlich weniger. Tatsächlich wollen viele, die in Teilzeit arbeiten, also vor allem auch viele Frauen, mehr arbeiten, während viele, die in Vollzeit arbeiten, ihre Stunden gerne reduzieren würden. Und genau das geht oft nicht, unter anderem wegen fehlender Kita-Plätze oder auch wegen des Ehegattensplittings, was eben Anreize setzt, dass nur eine Person Vollzeit arbeitet. Und ich habe mal nachgeschaut, was es nicht gibt, sind belastbare Belege dafür, dass sogenannte Lifestyle-Teilzeit zunimmt. Was es aber sehr wohl gibt, sind Burnout-Symptome bei jeder fünften arbeitenden Person.
Extremer Lärm, extreme Reize, sehr, sehr viele Kinder, viel zu wenig Personal. Und ich kann nur sagen, ich arbeite sehr gerne Teilzeit, weil ich jetzt wieder gesund arbeite. Und ich arbeite wieder gerne. Ich komme wieder gerne zur Kita, ich habe keinen Bauchschmerzen, ich muss nicht mehr jeden Tag weinen. Und ich weiß, dass es vielen auch so geht und man reduziert 5 Stunden und es geht einem schon besser. Man reduziert 10 Stunden und es geht einem noch besser.
Das ist Marie Brauer. Sie ist Erziehungspädagogin und hat das vor kurzem bei Hart aber fair gesagt. Und sie macht damit einen wahnsinnig wichtigen Punkt, nämlich dass es Menschen gibt, die nur in ihrem Beruf arbeiten können, weil sie in Teilzeit gegangen sind, weil ihr Beruf so wahnsinnig anfordert ist. Das an sich ist natürlich auch etwas, was man kritisieren kann. Aber solange sich diese Umstände nicht ändern und der Alltag, der Berufsalltag so zehrend für diese Menschen ist, ist es, glaube ich, absolut nachvollziehbar, dass sie in Teilzeit arbeiten. Und ich habe mich daraufhin gefragt, warum wird Produktivität eigentlich öffentlich verhandelt, Erschöpfung aber privatisiert? Und wir müssen uns ja auch die Frage stellen, bedeutet mehr Arbeit wirklich mehr Produktivität oder nicht vielleicht sogar das Gegenteil? Haben wir eigentlich ein Recht auf Faulheit? Genau darüber hat schon Paul Lafargue 1883 geschrieben. Er ist der Schwiegersohn von Karl Marx, by the way. Und ich habe dem Thema auch schon mal eine ganze Folge vor ein paar Jahren gewidmet. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Aber zurück zu seiner Idee. Also die Idee von Paul Lafargue war, dass Maschinen uns befreien sollen und eben nicht zu immer mehr Arbeit zwingen. Deswegen hat er einen 3-Stunden-Tag gefordert, weil Freizeit für ihn kein Luxus ist, sondern ein revolutionäres Recht. Und außerdem sagt er, dass Freizeit dafür sorgt, dass wir nicht so viel arbeiten und ständig neue Dinge produzieren, die die Welt eigentlich sowieso nicht braucht. Und was man daran erkennt, die Debatte um Arbeitszeit, die gibt es schon wahnsinnig lange. Und to be honest, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass wir eigentlich diese Work-Life-Debatte hinter uns gelassen haben. Turns out, nope. Und dabei gibt es aber eigentlich keine überzeugende Studie, die zeigt, dass zum Beispiel eine 4-Tage-Woche, wir reden hier nicht von 3-Stunden-Tagen, sondern von einer 4-Tage-Woche, dass die der Wirtschaft schadet. Im Gegenteil. Im größten Pilotprojekt, das in Großbritannien stattgefunden hat, da sind sogar Produktivität und Zufriedenheit gestiegen, während Kündigungen gesunken sind. Und die meisten Unternehmen, die da mitgemacht haben, die haben gesagt, die wollen dieses Konzept fortführen. Und das heißt, nicht nur auf der Unternehmensseite hat das eigentlich zu keinen Nachteilen geführt. Es gibt auch immer mehr Umfragen, die zeigen, dass die Arbeitnehmenden eigentlich Bock darauf haben. Und zwar habe ich geschaut, 75% der Gen Zler, die würden für eine 4-Tage-Woche sogar mittlerweile auch ein kürzeres Gehalt akzeptieren. Mareike Kaiser, die wir vorhin schon kurz gehört haben, die kann das auch ganz gut nachvollziehen.
Ich liebe die Einstellung zur Arbeit von jungen KollegInnen total. Ich selbst komme aus einer Arbeiterfamilie und habe gelernt, du bist nur dann so richtig viel wert, wenn du ordentlich mal luchst. Also habe ich das die meiste Zeit meines Lebens gemacht. Irgendwann habe ich mal in einer Redaktion von einem jungen Online-Magazin gearbeitet und war die älteste Mitarbeiterin. Und da habe ich echt gestaunt, wenn meine KollegInnen zum Beispiel einfach pünktlich Feierabend gemacht haben und auch so Grenzen gesetzt haben. Ich habe damals von meinen jungen KollegInnen echt viel gelernt und mittlerweile denke ich auch viel über Arbeit als System in der Ungleichheit nach. Es ist ja einfach so, dass die, die am meisten arbeiten, gar nicht davon profitieren, das tun die Chefs oder die Chefs von den Chefs. Und ich bin mir sicher, keine und keiner von uns wird, wenn wir irgendwann mal sterben, auf dem Sterbebett sagen, ach, hätte ich doch bloß nur mehr gearbeitet.
Und auch wenn oft so getan wird, als sei das Ganze ein Generationenkonflikt, glaube ich, dem ist nicht so. Ich glaube eher, es geht hier um einen Wertewandel. Und wenn es einen Fachkräftemangel gibt, den gibt es in verschiedenen Branchen, dann ist die Antwort vielleicht nicht mehr arbeiten, sondern Arbeit so gestalten, dass Menschen sie überhaupt leisten können und wollen.
Für mich war Arbeit, ich sage es jetzt auch mal sehr salopp, nie eine unangenehme Unterbrechung meiner Freizeit, sondern deswegen kann ich auch mit dem Wort Work-Life-Balance so wenig anfangen. Es ist für mich Life-Balance. Für mich gehört meine Arbeit und die Freude an meiner Arbeit zu meinem Leben dazu und das geht ineinander über. Ich habe natürlich Freude auch an freier Zeit, an Hobbys, an Familie, an Freunden, aber das ist doch jetzt nicht das eine, zu dem ich mich quäle und nur aus reinen Überlebensgründen hinbewege und das andere ist dann mein Lebensinhalt. Beides gehört zusammen und deswegen, ich finde, wir können noch mal wieder etwas mehr zum Ausdruck bringen, dass wir Freude haben an dem, was wir tun.
Ich verstehe, was Merz meint und gleichzeitig muss ich den Kopf schütteln, weil ja, auch ich liebe meine Arbeit, aber das ist ein Privileg, würde ich sagen, weil nicht jeder kann im Job aufgehen, nicht jeder arbeitet unter fairen Bedingungen und nicht jeder wird mit seinen Qualifikationen überhaupt gesehen.
Die Politik tut ja so, als sei Arbeiten vor allem eine Frage des Wollens, aber für viele benachteiligte Gruppen ist es ja in erster Linie eine Frage der Möglichkeiten und der Zugänge zur Gesellschaft, die sie bekommen. Wer zum Beispiel als Migrantin oder Geflüchteter in den deutschen Arbeitsmarkt kommt, bringt häufig Qualifikationen oder aber Berufserfahrung und auch eine enorme Motivation mit und merkt dann trotzdem sehr schnell, das deutsche System kann damit gar nicht richtig umgehen. Es kann diesen Erfahrungsschatz, den Menschen mitbringen, gar nicht so richtig nutzen. Und da denke ich zum Beispiel an Hürden wie, dass Abschlüsse nur sehr langsam anerkannt werden.
Das ist Rase Basiani. Sie ist, wie ich, Journalistin und sie ist auch noch politische Beraterin für Menschenrechte. Wir haben uns mal auf einem Journalistentreffen in Berlin kennengelernt. Und sie hat recht. Rund 15 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland unter ihren Qualifikationen, also könnten eigentlich viel mehr leisten. Und das sind besonders häufig Frauen, Eingewanderte und junge Menschen. Und ich muss sagen, ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man nicht 40 Stunden in einem Job arbeiten will oder kann, für den man eigentlich überqualifiziert ist. Das heißt, es geht ja nicht nur ums Wollen, so wie Merz es darstellt, sondern es geht eben auch um ein Können und das hängt sehr viel von Strukturen ab. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, müssen wir in unserer Erwerbsarbeit, in unserer Lohnarbeit unbedingt uns selbst verwirklichen? Kann man das eigentlich von Menschen verlangen? Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ich bin der CDU dankbar für den Begriff Lifestyle-Teilzeit. Aber ich bin dankbar dafür, dass wir wieder über etwas Grundsätzliches sprechen. Nämlich, wofür leben wir eigentlich? Eine Frage, die sich schon Hannah Arendt gestellt hat. Und sie unterscheidet zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln. Und sie warnt vor allem davor, oder sie warnte davor, weil sie lebt ja nicht mehr, Arbeit quasi zum alleinigen Sinnstifter zu machen. Weil sie sagt, dass erst freie Zeit, in der wir nicht unserer Lohnarbeit nachgehen, vor allem politisches, kreatives und gemeinschaftliches Handeln ermöglicht.
Sehen Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur zwei Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, yeah, in dem das Leben schwingt, yeah, alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht, als Raum, in dem Dinge öffentlich werden, als Raum, in dem man wohnt und der anständig aussehen muss, in dem natürlich auch Kunst erscheint, ja, in dem alles möglich erscheint. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Und diese Verlassenheit ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, in dem dann nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten, ja, tritt.
Des öffentlichen Handelns.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verstehe Hannah Arendt so, ohne Menschen, die Zeit für Ehrenamt, Kreativität, Fürsorge oder eben auch einfach das eigene Wohlbefinden haben, wäre unsere Welt ärmer. Nicht nur im monetären Sinne, sondern auf ganz, ganz vielen Ebenen. Denn wir brauchen eben diese Zeit fürs Handeln und was auch immer das für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Und für mich bleibt der Kern dieser Debatte: Eine wohlhabende Demokratie wie unsere sollte nicht fragen, wie sie Menschen zu mehr Erwerbsarbeit zwingt, sondern warum Freizeit eigentlich als moralisches Problem gilt. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir gerne eine Mail an redaktion@sinneswandel.art oder auch auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr eure Gedanken mit mir teilt. Und falls ihr Lust habt, meine Arbeit auf Steady oder PayPal zu supporten, dann wäre das auch super, weil davon kann ich mir sozusagen Zeit für diesen Podcast kaufen. Das war's aber erstmal für dieses Mal. Bis bald im Sinneswandel-Podcast.